Legasthenie, Leserechtschreibschwäche, Leserechtschreibstörung. Was ist es denn nun? Und wie sind diese Begriffe auseinander zu definieren? Genau das macht vielen Leuten Schwierigkeiten. Ich kriege immer wieder E-Mails dazu. Und genau darum geht es in dieser Folge, die Begriffe mal sauber zu sortieren. Ich wollte das schon lange machen und ja, da einfach eine E-Mail, die gestern hier bei mir ankam, war jetzt der Auslöser, dass ich diese Folge aufgenommen habe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und in der Ausbildung von Legasthenie und Dyskalkulie-Trainern tätig. Stell dir mal vor, die Lehrerin sagt, ihr Kind hat LRS oder ich vermute, ihr Kind hat LRS, gehen Sie doch mal zum Test. Und dann kommt die Kinderärztin oder der Kinder- und Jugendlichenpsychiater und sagt, ja, es ist eine Leserechtschreibstörung. Und die Oma sagt, oh, bei uns hieß das früher Legasthenie. Was ist es denn jetzt? Welchen Begriff nutzen wir? Diese Begriffsverwirrung ist total verunsichernd und mündet einfach auch oft in die bange Frage, ist jetzt eins schlimmer oder muss ich mir jetzt mehr oder weniger Sorgen machen? Mir geht es heute darum, diese Begriffe einfach mal sauber zu sortieren und auch ganz klar hinzugucken, dass diese Begriffe mit der Förderung für das Kind erstaunlich wenig zu tun haben. Und nochmal ganz kurz, dazu aber gleich mehr. Ausgerechnet die Abkürzung LRS, die wir am häufigsten hören, die ist die, die am unschärfsten ist. Also, ganz zum Abschluss zeige ich noch, wie ich damit umgehe und welches Modell ich finde da ganz hilfreich ist. Gut, unterscheiden wir doch erstmal den Begriff Schwäche und den Begriff Störung. Die Schwäche gehört in den pädagogischen Bereich, der ist im medizinischen Bereich, ist sie gar nicht eigentlich zu finden. Die Leserechtschreibstörung ist ein medizinischer Begriff. Sie ist klassifiziert nach dem ICD-10 der WHO. Sie hat da sogar einen eigenen Namen, den F81.0, das ist die kombinierte Leserechtschreibstörung, oder die F81.1, die isolierte Rechtschreibstörung. Legasthenie ist ein älterer klinischer Fachbegriff, der eigentlich für die Leserechtschreibstörung steht. So, LRS ist so ein bisschen ein Allerweltskürzel, denn die Verwirrung wird perfekt, da es tatsächlich Autoren gibt, die die LRS für Leserechtschreibstörung nutzen und andere, die sie für Leserechtschreibschwäche benutzen. Darum würde ich, wenn schon von der Schwäche gesprochen wird, doch immer die Schwäche bitte auch ausformulieren und auch die Störung, damit man wirklich weiß, was gemeint ist. Die beiden, Schwäche und Störung, sollen natürlich andere Ursachen haben. Bei der Störung sprechen wir eher davon, dass sie zentralnervös begründet ist, dass sie stabil ist, dass sie genetische Komponenten enthält, dass, wenn Eltern betroffen sind, Kinder häufiger betroffen sind und auch wenn ein Geschwisterkind betroffen ist, ist die Gefahr größer, dass das andere eine Legasthenie oder eine Leserechtschreibstörung entwickelt. Das ist Fakt und das lässt sich belegen. Jetzt kommt die Schwäche, die durch ungünstige Lernbedingungen entstanden ist, vielleicht häufiger Schulwechsel, lange Krankheit oder andere Schwierigkeiten, die das Kind vielleicht zu einem Zeitpunkt befasst haben, als das Thema einfach auf dem Zettel stand in der Schule, vielleicht auch eine schwierige Lernumgebung. Sie gilt als vorübergehend und wesentlich besser, einfach, sie ist einfach nicht so persistierend und in der Regel kann man auch ganz gut etwas tun. Aber bevor wir uns auseinandersetzen, müssen wir doch erstmal wissen, wie komme ich zu dem Begriff, wieso kann jemand sagen, das Kind hat eine Störung und das Kind hat eine Schwäche? Vor allen Dingen, wenn wir uns die Diagnostik angucken, wie komme ich denn dazu, die Ursachen unterschiedlich zu definieren? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sollten wir noch mal kurz gucken, wie wird denn in Deutschland eigentlich eine Legasthenie oder Leserechtschreibstörung diagnostiziert? Also in der Regel wird sie von einem Kinder- und Jugendlichenpsychiater gestellt. Es gibt auch weitergebildete Kinderärzte, die das tun, aber es bleibt jemanden, der nach dem Recht, also eine Diagnose stellen darf, vorbehalten, diese Diagnose auch zu stellen. Nicht die pädagogische, sondern die medizinische Diagnose. Zum einen stützt sich diese Diagnose darauf, dass die Leserechtschreibleistung oder nur die Rechtschreibleistung bei einer isolierten Rechtschreibstörung deutlich von einer Bezugsnorm abweicht. Das heißt, ich muss ja wissen, das ist normal und ab da ist es eben ungesund oder eben in dem Falle eine Leserechtschreibstörung. Ich weiß ja, zum Beispiel beim Blutdruck weiß ich ganz genau, wenn er einen bestimmten Wert überschreitet, dann wird es kritisch. Hier ist es so, dass ein Normalwert der Wert T50 wäre. Ich stelle den jetzt mal so in den Raum, ohne zu erklären, was ein T-Wert ist. Da gibt es, glaube ich, schon eine Folge zu. Also der Wert 50 wäre an dieser Stelle normal. Alles, was bis zu einem Wert von T40 geht, gilt noch im Normbereich nach unten. Alles, was unter T35 ist, würde in den Fall oder würde in die Legasthenie oder Leserechtschreibstörung fallen. Also der Wert an der Stelle wäre die 35. Die Bezugsnorm, zu der wir das erstellt haben, sind immer Kinder einer gleichen Klasse, also entweder alle Drittklässler oder alle, die 8 Jahre alt sind. Da man aber Lesen und Schreiben in der Schule lernt, ist es bevorzugt, eine Klassennorm zu nehmen, was wir uns vorstellen können. Das reicht aber für die medizinische Diagnose aktuell noch nicht, denn wir brauchen auch noch eine zweite Abweichung. Das heißt, die Leistung muss auch um einen bestimmten Wert vom erhobenen IQ abhängen. Auch das ist wichtig. Das wäre jetzt sehr kompliziert zu erklären, wie das genau vonstatten geht. Das möchte ich hier auch gar nicht tun. Wichtig ist, sie muss abweichen von der Bezugsnorm, also von dem, was der Durchschnitt an Rechtschreibleistung erbringt. Und dieser Wert muss noch in einem bestimmten, um eine bestimmte Zahl von der Intelligenz abweichen. So, das ist jetzt mal einfach erklärt. Jeder, der Statistik kann, der kann mich jetzt hier verhauen, aber ich glaube, für uns reicht das hier. Und das ist ein ganz großer Punkt. Damit wird diese Diagnose erstmal gestellt. Dieses ist ziemlich umstritten, weil man ja sagt, okay, aber wenn ein Kind eben so und so viel schlechter ist in der Rechtschreibung, was hat das jetzt mit der Intelligenz eigentlich zu tun? Darum gibt es auch andere Leitlinien, nämlich die wissenschaftlichen Fachgesellschaften haben ihre sogenannten S3-Leitlinie erstellt und die machen ihre Legasthenie oder Leserechtschreibstörung grundsätzlich erstmal vorrangig davon abhängig, dass das Kind in seiner Leistung von der Klassennorm abweicht und einen sogenannten T-Wert von unter 35 hat. Und gar nicht an dem Unterschied zur Intelligenz. Die Intelligenz darf nur nicht vermindert sein. Das heißt also, ein Kind mit einer Intelligenzminderung kann in der Regel keine Legasthenie-Diagnostik oder Leserechtschreibstörung als Diagnose bekommen. So, das jetzt nur mal so als kleine Einführung, wie wir überhaupt darauf kommen. Und das Kriterium ist eben, wie gesagt, dieses doppelte Diskrepanzkriterium ist überhaupt wissenschaftlich nicht unumstritten, weil stell dir mal vor, ein Kind mit einer ganz normalen Intelligenz, das wirklich Hilfe braucht, fällt durchs Raster und wird von der Diagnose ausgeschlossen, nur weil die Abweichung von seiner Rechtschreibleistung zur Intelligenz nicht groß genug ist. Was also ja bedeuten würde, je intelligenter das Kind, umso schneller die Diagnostik. Und das ist natürlich total schwierig und das führt immer wieder auch zu Härten und Ungleichheiten. Und wie gesagt, deswegen wäre es eigentlich viel besser, den IQ nur in dem Falle zu nehmen und zu gucken, geht er in Richtung einer Intelligenzminderung oder nicht. Ähnlich äußern sich auch Lars Tischler und Professor Schulte-Körne. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes, wenn du das nachgucken willst. So, jetzt war es ein bisschen wissenschaftlich. Jetzt gucken wir mal, was denn noch passieren muss. Denn es gibt auch noch ein Schema, das sogenannte multiaxiale Schema, wo wir dann nochmal gucken können, dass es auch Ausschlusskriterien gibt. Und ein Ausschluss wäre zum Beispiel, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben sollen nicht durch unzureichenden Unterricht erklärbar sein. So, das ist ja auch, finde ich, ein guter Gedanke, wenn wir das als Ursache ausschließen. Aber wir brauchen das gleich nochmal, denn es gab ja auch Corona und da wurden ganze Jahrgänge anders unterrichtet, aber dazu gleich mehr. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz, wir haben also gesagt, okay, letztendlich messen wir, wie viel weicht das Kind von der Norm ab. Ist das unter einem bestimmten Begriff, dann sollte eigentlich eine Leserechtschreibstörung vorliegen. Trotzdem brauchen wir für die medizinische Diagnose noch diese Abweichung von der Intelligenz. So, und jetzt, was haben wir denn jetzt gemessen? Das alles hat jetzt gemessen, das Symptom Abweichung von der Norm. Was schreibt die Norm in der Rechtschreibung und wie weit weiche ich ab? Deswegen weiß ich jetzt auch, wie viel das Kind abweicht, aber ich weiß nichts über die Ursache, denn ich habe ja nur gemessen, wie schlecht in Anführungsstrichen das Kind schreibt. Daraus kann ich eigentlich nicht definieren, ist das erworben oder angeboren. Das lässt sich am Testergebnis nicht ablesen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, ich habe jetzt ein Kind, das trennt nur eine ganz, ganz kurze, ja, eine ganz kurze, ein ganz, ganz kleines Stück. Das eine hat einen Wert von 34, das andere einen von 36. Dann hat das eine die Möglichkeit, eine Diagnose zu bekommen im Bereich Störungen. Das andere würde als Schwäche gehandelt. Das ist natürlich fernab von jeder Realität. Das heißt, diese Diagnostik muss natürlich irgendwo eine Grenze ziehen, aber durch die gesetzte Grenze zu sagen, das ist jetzt erworben oder das ist angeboren, das finde ich schon schwierig. Und ich glaube, dass das die Diagnose auch gar nicht hergibt. Nun, wie gesagt, ich wollte noch mal sagen, es gibt ja auch diese Ausschlusselemente und zum Beispiel darf die Abweichung in der Leistung nicht durch unzureichenden Unterricht erklärbar sein. Und jetzt frage ich mal in die Runde, was machen wir denn hier mit unseren Kindern, die alle über die Corona-Zeit lückenhaft beschult worden sind? Denn ja, natürlich haben wir Auffälligkeiten in einer ganzen Kohorte. Aber wenn die jetzt einen schlechten T-Wert haben und auch sogar das doppelte Diskrepanzkriterium erfüllen, schließen wir die jetzt aus und sagen, die haben alle nur eine Schwäche. Das habe ich so in Gutachten noch nicht gesehen. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Klassifikationssysteme, die sagen, ob es eine Störung ist oder nicht, abweichen. Die S3-Leitlinie stützt sich halt auf die Abweichung von der Norm und sagt, okay, nur die Intelligenz muss im Norm, darf nicht als Minderintelligenz sein. Die DSM-5 in den USA hat zum Beispiel das Diskrepanzkriterium komplett aufgegeben und macht da gar keine Unterscheidung mehr. Der ICD-10, heute auch neu, der ICD-11, auch wenn er bei uns noch nicht angewandt wird, hält weiterhin an diesem doppelten Diskrepanzgedanken fest, auch wenn das von Schulte-Körne von der LMU ausdrücklich quasi als verpasste Chance kritisiert worden ist. Das heißt, wenn aber ein System entscheidet, ob es jetzt eine Legasthenie oder ist oder nicht. Das heißt, die Werte innerhalb dessen schwanken, ob es dazu führt, dass ich die Diagnose oder nicht bekomme, dann kann ich daraus doch nicht die Ursachen schließen. Das heißt, natürlich gibt es unterschiedliche Ursachen, aber für die Hilfe, die das Kind braucht und ob das Kind jetzt mit einem T-Wert von 36 auf einmal nur eine erworbene Problematik hat und das Kind mit einem T-Wert von 34 auf einmal eine angeborene, das wage ich einfach zu bezweifeln. Warum ist denn das überhaupt so wichtig? Ich meine, warum hängen wir uns an dieser Diagnose oder an diesem Kriterium so auf? Denn letztendlich heißt es ja, das Kind ist über diesem Wert, das Kind ist unter diesem Wert. Ich höre dann oft, naja, wenn es eine Störung ist, dann müsste man ja auch noch an anderen Fähigkeiten arbeiten. Und das ist auch etwas, was ich nicht für gegeben halte. Denn wissenschaftlich ist das widerlegt. Die S3-Leitlinie listet ausdrücklich als unwirksam auf Wahrnehmungs- und Funktionstrainings, Hemisphärenstimulation, motorische Übungen, visuelles Biofeedback. Das findet man auch bei zum Beispiel Waldemar von Sokodolitz und auch bei Gerhard Scherer-Neumann. Es ist also klar, dass wir keinen Beleg dafür haben, dass diese Trainings wirken. Sogar das Training der phonologischen Bewusstheit bei einem Kind, das bereits eine Leserechtschreibstörung entwickelt hat, hilft nicht mehr. Das Training der phonologischen Bewusstheit ist bei Risikokindern im Vorschulalter eine gute Therapie beziehungsweise ein guter Ansatz zur Vorbeugung, bei der Therapie der bestehenden Störung wahrscheinlich nicht hilfreich. Was wirkt, was belegt ist Training am Lesen und Schreiben, an der Buchstabenzuordnung und auch am Aufbau orthografischen Wissens und natürlich auch am Abspeichern, am lexikalischen Abspeichern von Wörtern, um das Lesen einfach zu unterstützen. So, es gibt aber noch etwas, wo diese Unterscheidung wirklich zählt. Denn dieses Etikett hat an zwei Stellen eine große Bedeutung. Beim einen geht es um die Finanzierung nach dem Paragraphen 35a im Sozialgesetzbuch 8, die Eingliederungshilfe über das Jugendamt. Hier muss eine Diagnose nach ICD-10 immer noch zwingend vorliegen. Das fachärztliche Gutachten muss sich darauf beziehen. Aber, und auch das ist oft ein Missverständnis, die Diagnose alleine reicht nicht. Rein rechtlich muss dazu kommen, dass aufgrund der Leserechtschreibstörung eine seelische Beeinträchtigung vorhanden ist oder droht. Das heißt, die Latte, die liegt verdammt hoch, um eine Förderung zu bekommen. Da müssen Versagensängste, Schulvermeidung, sozialer Rückzug, das alles oder sowas muss gegeben sein, damit wirklich eine Förderung finanziert wird. Wie gesagt, alleine die Förderung aufgrund des Gutachtens nach ICD-10 wird es sicherlich nicht geben. Und es gibt auch, selbst wenn im Gutachten drin steht, dass eine seelische Beeinträchtigung anzunehmen ist, trotzdem Jugendämter, die sogar mit den Kindern sprechen, die sich das selber angucken und dann für sich entscheiden, ob das Kind jetzt seelisch beeinträchtigt oder nicht. Diese Praxis finde ich relativ fragwürdig, aber es ist so. Des Weiteren Nachteilsausgleich. Nachteilsausgleich ist Landesrecht. Jedes Bundesland hat seinen eigenen LRS-Erlass und der ist in manchen Bundesländern nach Klassenstufen gestaffelt. Und es gibt eben keinen Pauschalsatz, ob es einen Nachteilsausgleich oder Notenschutz gibt. Aber was man sagen kann, in vielen Bundesländern ist es so, dass ein Nachteilsausgleich nach Klasse 7 eben nur noch mit dieser medizinischen Diagnose gewährt wird. Das heißt, dass es entscheidet über Ansprüche und darüber, welche Unterstützung ein Kind letztendlich bekommt, aber nicht darüber, wie ich in der Förderung vorgehen muss. Das heißt, wo müssen wir wirklich hinschauen? Wenn wir uns jetzt die Begriffe mal auseinander sortieren, dann geht es letztendlich nicht darum zu unterscheiden, ob das jetzt eine Schwäche oder eine Störung ist, sondern welchen Entwicklungsschritt hat dieses Kind noch nicht vollzogen. Ich möchte das wirklich nochmal mit dem Blick von Gerhard Scherer-Neumann betrachten, die eben sagt, Schreiben und Lesen lernen sind keine Schalter, die umgelegt werden, sondern eine Treppe mit Stufen. Und die erste Stufe ist das sogenannte logografische Erkennen von Wörtern als Schriftbilder. Das heißt, dass ich etwas in Schrift darstellen kann. Kinder malen ihren Namen, Kinder erkennen. Ich möchte jetzt keine Werbung für ein bestimmtes Unternehmen machen, aber ein großes gelbes M und wissen, was da zu erwarten ist. Oder auch andere Logos zum Beispiel. Es folgt dann diese sogenannte alphabetische Stufe, in der Kinder Laut für Laut verschriften, nicht gleichzusetzen mit Schreiben nach Hören. Und dann folgt die orthografische Stufe, in der wirklich Rechtschreibmuster und Regeln erkannt werden. Und da muss ich halt wissen, wo steht denn dieses Kind? Ich meine, es ist nicht in diesen zwei Stufen getan. Diese Stufen unterscheiden sich in viele, viele Unterstufen. Und es ist immer der Schritt oder die Frage, wo steht dieses Kind, das ich morgen anfange zu fördern? Und das ist, um zu sehen, auf welcher Stufe ein Kind steht, brauche ich in der Regel gar keine Diagnose nach ICD-10. Ich kann sehr klar eine Förderdiagnostik machen, die mir sagt, welche Stufe, ob im alphabetischen oder orthografischen Bereich, dieses Kind vollzogen hat und wo ich ansetzen muss. Und ich glaube, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Egal, ob ein Kind jetzt einen T-Wert von 32, 37 oder 39 hat, wenn es Schwierigkeiten hat, richtig schreiben zu lernen, dann braucht es adäquate Unterstützung. Ja, und das waren jetzt mal meine Gedanken zum Thema LRS, Legasthenie, Leserechtschreibschwäche, Leserechtschreibstörung. Und wenn du mehr über das Thema Legasthenie wissen willst, empfehle ich dir meinen kostenfreien Videokurs. Den verlinke ich in den Shownotes und dann kannst du dir gerne 4 Videos schauen. Und da gibt es 3 klare Schritte, die immer vollzogen sein müssen, wenn du ein Kind mit Rechtschreibschwäche sauber fördern möchtest.